Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die Corona-Infektionszahlen steigen weiter rapide. 75.000 wurden allein heute gemeldet. Gleichzeitig gibt es mittlerweile mehr als 100.000 Todesopfer. Zu den Nebeneffekten der Pandemie gehört einerseits wachsende häusliche Gewalt gegen Frauen, aber es gibt auch immer mehr Menschen ohne festes Dach über dem Kopf. Beide Aspekte bzw. wie ihnen entgegengewirkt wird, das vertiefen wir in dieser Sendung mit Beispielen aus Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Und 10 Jahre nach der Volksabstimmung über die Zukunft des umstrittenen Bahnhofprojekts Stuttgart 21 fragen wir nach, wie damalige Gegnerinnen und Gegner heute auf das Projekt blicken. Für Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, ist die eigene Wohnung oft der gefährlichste Ort. Und da haben die Corona-Pandemie und die Kontaktbeschränkungen die Lage noch verschlimmert. Allein 139 Frauen wurden in Deutschland 2020 durch aktuelle oder Ex-Partner getötet. Auch darauf wird am heutigen Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen aufmerksam gemacht. Im Süden Schleswig-Holsteins unterstützt ein Verein speziell Frauen auf dem Land. Die Beratungsgespräche finden dabei in einem umgebauten Campingwagen statt. Astrid Wulff hat dem Verein einen Besuch abgestattet.
Der Transporter parkt an einem Waldweg. Von außen ganz klar ein Firmenwagen, beschriftet mit Firmenlogo und Telefonnummer. Innen verbirgt sich eine Frauenberatungsstelle. Die Heizung läuft. Lea sitzt auf einer gepolsterten Bank. Auf dem Holztisch steht ihr Kaffeebecher. 3 Hängelampen sorgen für warmes Licht.
Gerade geht's darum, dass ich in meinen Job zurück möchte, was aber sehr schwierig ist mit 2 Kindern und Schichtdiensten. Da benötige ich ein bisschen Hilfe.
Vor 3 Jahren hat sie sich und ihre beiden Kinder aus einer gewaltvollen Beziehung befreien können.
Das Problem war, dass er meine Tochter entführen und mich und den großen Sohn töten wollte.
Damals hatte sie sich von einer Frauenberatungsstelle in einer nahegelegenen Stadt in der Nähe ihres Wohnorts helfen lassen. Bei Instagram hatte sie dann von der mobilen Beratung im Camper erfahren.
Wir wohnen hier auf dem Dorf. Und natürlich brauchen wir auch die Beratung hinterher. Und wir sind nicht mobil. Da ist die mobile Beratung natürlich die beste Lösung für uns.
Miriam Peters, 30 Jahre alt, ist Mitinitiatorin des Vereins Frauen helfen Frauen in Sandesneben und Umgebung und hat die spendenfinanzierte mobile Beratung vor knapp 2 Jahren mit aufgezogen. Nicht nur für Frauen wie Lea, die kein Auto haben.
Wie will man 60 Kilometer rechtfertigen gegenüber, du hast vorhin so schön gesagt, ne, gegenüber so einem Controletti? Wie will man es machen? Weil man mal eben Milch holen gefahren ist? Also da muss man ja sehr oft Milch holen fahren zum Supermarkt. Sprich, wir nehmen auch den Frauen die Rechenschaft, die sie gegenüber dem Mann ablegen müssen, was eventuell auch zu einem nächsten Gewaltakt zu Hause führen könnte, wenn sie es eben nicht rechtfertigen.
Betroffene Frauen können sich beim Verein online oder telefonisch melden. Der Transporter parkt dann eben auch mal am Waldrand, an einem Spielplatz oder auf einem Supermarktparkplatz. Diskret helfen die Beraterinnen dort, die Trennung zu planen und Geldfragen zu regeln. Das Gefühl, finanziell abhängig zu sein, ist neben Angst und Scham für viele Betroffene ein Grund, Gewalttäter nicht zu verlassen. Die mobile Beratungsstelle hilft auch unter anderem bei Jobcenter-Anträgen, bei Anwalts- und Jugendamtterminen und bei der Wohnungssuche.
Wir rufen dann an und sagen, wir brauchen eine Wohnung, dass da kein Name genannt wird, sodass es nicht im Vornherein schon die Runde macht. Weil was würde dann passieren, wenn der Nachbar auf einmal klingelt und sagt, ne, was bei euch denn los? Warum sucht denn deine Frau jetzt auf einmal hier eine Wohnung?
Viele von häuslicher Gewalt betroffene Frauen haben Hemmungen, darüber zu sprechen und Hilfe in Anspruch zu nehmen. Erst recht auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt. Umso wichtiger sei ein niedrigschwelliges Angebot wie diese mobile Beratungsstelle, sagt Miriam Peters.
Wir werden überrannt. Also wir sind jeden Tag mit dem Beratungsmobil unterwegs. Wir haben im Durchschnitt pro Woche 3 bis 4 Erstanfragen. Es ist erschreckend.
Es gibt Gespräche mit der Landesregierung, solche Camper in ganz Schleswig-Holstein loszuschicken, für Betroffene in ländlichen Regionen wie Lea. Katharina Wulff, die Geschäftsführerin des Landesverbands Frauenberatung in Schleswig-Holstein, findet derartige mobile Beratungsangebote gut und wichtig. Dennoch fordert sie, dass von Frauen in gewalttätigen Beziehungen nicht mehr erwartet werde, dass sie vor Gewalttätern flüchten, sich verstecken, teils sogar weit wegziehen. Ihrer Ansicht nach müsste die Politik dafür sorgen, dass vielmehr der Aktionsradius der Täter beschnitten werden könnte. Eventuell schon sogar vor einer Verurteilung. Kontakt- und Näherungsverbote reichten nicht aus.
Wir haben jetzt schwere Gewalttaten gehabt in den letzten Jahren, bis hin zu Tötungsdelikten, wo die Frau im Grunde alles so gemacht hat, wie der Gesetzgeber sich das denkt. Sie ist geflohen, sie hat Schutz gesucht, sie hat ein Kontakt- und Näherungsverbot erwirkt. Es gab einen Polizeieinsatz, der Mann wurde weggewiesen. Aber das reicht eben nicht, weil die Täter, die wirklich schwere Gewalt verüben oder Tötungsabsichten haben, denen ist das egal.
Im Camper, der als Firmenwagen getarnt ist, packt Lea nach Ende des Beratungstermins ihre Unterlagen ein. Die zweifache Mutter hat es auch mit Hilfe dieses Projekts geschafft, sich ein Leben ohne ihren gewalttätigen Ex-Partner aufzubauen. Er wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt und weiß nicht, wo sie und ihre Kinder leben.
Uns geht es heute gut. Wir haben alles einigermaßen gut verarbeitet, dank psychologischer Hilfe und guten Therapeuten. Und das Wichtigste ist, wir leben sicher.
Am Aktionstag gegen Gewalt an Frauen eine Reportage über mobile Beratung in Schleswig-Holstein. Ein Beitrag war das von Astrid Wulff. Eine für viele bedrückende Schwelle ist mittlerweile bei der Corona-Pandemie überschritten worden. Mehr als 100.000 Todesopfer hat das Virus allein in Deutschland jetzt schon gefordert. Die epidemische Lage verschärft sich weiter täglich. Parallel wird es draußen immer kälter. Und das ist für diejenigen ein zusätzliches Problem, die keine eigene Wohnung haben. Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland steigt, auch wegen finanzieller Nöte während der Pandemie. Darunter im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen. In Westfalen. Von dort Eindrücke von Vivien Leue.
Was möchtest du?
Ein Hinterhofgebäude in Krefeld am Rande der Fußgängerzone in der Innenstadt.
Was möchtest du dann? Dieses?
In einem kleinen, verwinkelten Raum, vielleicht so groß wie ein Klassenzimmer, sitzen, stehen und unterhalten sich rund 30 Menschen. In einer Ecke ein Käfig mit Wellensittichen, gegenüber eine Theke mit Essensausgabe.
Wir packen Tüten für den Leuten gleich.
Dein Name ist Mensch, heißt dieses Café. Die Gäste sind Obdachlose.
Ja, ich bin jeden Abend hier, weil da lebe ich halt von dem Essen hier. Ne?
Ja, das ist so, dass ich genau zu Anfang Covid, Corona auch eine Wohnung verloren habe.
Ja, es wird langsam richtig kalt.
Michael, Susanne und Andreas sind drei der Gäste heute. Sie sind zwischen Mitte und Ende 50. Andreas ist seit 3,5 Jahren wohnungslos.
Stromschulden gekriegt, das Arbeitsamt hat eben das nicht übernommen. Deshalb hat man die Wohnung verloren und so fängt es dann von eins nach dem anderen an.
Susanne wollte eigentlich umziehen, hat ihre Wohnung gekündigt und die neue dann doch nicht bekommen. Dass das Leben auf der Straße ganz schön hart sein kann, hat sie schon erfahren.
Ich habe eigentlich einen Impfpass gehabt, bin aber auch Opfer von Diebstählen en masse geworden. Was auch nicht ausbleibt, also untereinander geht's eigentlich. Nur wenn ich dann da irgendwo mal alleine stand oder so, dann auch im Dunkeln.
Mittlerweile hat sie zum Glück einen neuen Impfpass bekommen. Denn ohne Nachweis ihrer Corona-Impfung könnte der Zutritt zu Einkaufszentren oder Cafés wie diesem hier bald schwierig werden, befürchtet Sabrina Tophofen. Ihr gehört das Café.
Mich grautet vor den Winter, bin ich ehrlich, weil wenn die 2G-Regeln kommen, ist das mehr als schlecht, weil viele einfach nicht geimpft sind und auch nicht genesen sind. Und wenn sie genesen sind, weiß es keiner, weil sie nicht zum Arzt gehen können.
Die 41-Jährige war selbst obdachlos, als Jugendliche und junge Erwachsene. Sie hat den Absprung geschafft, ist mittlerweile Krankenschwester und Mutter. Aber sie weiß noch, wie hart das Leben auf der Straße ist und hofft gerade jetzt in der vierten Corona-Welle auf mehr niederschwellige Angebote. Ein Impfbus vor ihrem Café zum Beispiel. Andreas, der die erste Impfung schon erhalten hat, fände das gut. Ihn sorgen die steigenden Inzidenzen.
Ja, ja, es wird immer höher und statt das wirklich dann per Pflicht gemacht zu haben, dass dann alle geimpft werden, ja, dann wären auch sicherlich alle gekommen.
Als Obdachloser könne er sich ansonsten nicht wirklich schützen, sagt er. In den Notschlafstellen sei Hygiene kaum ein Thema.
Weil es ist ein Raum, viele sind betrunken. Ja, also man muss da schon irgendwie Abstriche für sich machen. Ja. Morgens mit Zähneputzen und so ist er nicht, weil erbrochen ist von gestern Abend und so. Also solche Geschichten dann. Ja.
Michael ist der vergangene Corona-Winter nicht nur in schlechter Erinnerung.
Ich hatte jetzt die Möglichkeit, durch die Corona-Zeit waren wir mal 5 Monate drinnen bleiben können. Sonst muss man immer morgens um 8 Uhr raus und abends um 22 Uhr durften wir wieder rein. Und das war jetzt vergangenen Winter anders, ab Dezember wegen dem Corona-Ausgangssperre. Das war halt wieder so eine Rückbesinnung auf das, was ich eigentlich erreichen will. Klar will ich eine Wohnung.
Die Zahl der Wohnungslosen in Nordrhein-Westfalen steigt seit Jahren, wie in ganz Deutschland. Knapp 50.000 Menschen leben im bevölkerungsreichsten Bundesland ohne eine feste Bleibe. 2016 waren es nur halb so viele. Die Corona-Pandemie belastet zwar die Situation der Obdachlosen zusätzlich, aber viele ihrer Gäste hätten dennoch drängendere Probleme, sagt Kaffeebesitzerin Sabrina Tophofen. Wer friert und hungert, kümmert sich nicht um Corona.
Man muss einfach sehr niederschwellig anfangen, um Vertrauen aufzubauen, um dann halt eben einen gemeinschaftlichen Weg gehen zu können.
Sie plädiert seit Jahren dafür, Wohnungslose schneller und unbürokratisch in kleine Wohngruppen oder Einzelwohnungen unterzubringen. Housing First heißt dieser sozialpolitische Ansatz aus den USA. Es wäre gerade jetzt in der 4. Corona-Welle der richtige Ansatz, sagt Tophofen. Denn wo lässt sich Gesundheitsschutz besser bewerkstelligen als in der eigenen Wohnung?
Mit großen Notschlafstellen nehme ich dir die Würde. Deine menschliche Würde nehme ich dir in diesem Moment. Mache ich es mit einer kleinen Wohngruppe, schaffe ich Privatsphäre, schaffe ich ein Grundfundament. Und darauf kann man aufbauen.
In Düsseldorf wird der Ansatz Housing First seit Jahren verfolgt. Zuerst von gemeinnützigen Organisationen, mittlerweile auch unterstützt von der Stadt.
Super, danke.
Jan Klüssendorf besitzt eine Immobilienfirma in Düsseldorf und vermietet seine Wohnungen auch an Obdachlose.
Am Anfang hat es mal so ein bisschen bei dem einen oder anderen Stress gegeben, weil klar, die ältere Nachbarin, die auf einmal hört, dass ein, sage ich es jetzt mal so despektierlich, Penner auf einmal neben ihr wohnt, die fand das nicht so lustig, hat aber dann festgestellt, dass das auch Menschen sind, die mit Sicherheit eine zweite oder dritte Chance verdient haben.
Klüssendorf hat Kontakt zu Sozialarbeitern, die ihm mögliche Mieter und Mieterinnen vorstellen und sie begleiten. Der Aufwand für ihn sei zu Beginn eines Mietverhältnisses größer, aber danach läuft es meistens gut, erzählt er.
Wenn durch, keine Ahnung, Arbeitslosigkeit, durch eine Trennung, durch Suchtprobleme auf einmal irgendwas wegbricht, dann kann auch ein Bürgerlicher innerhalb von einem halben Jahr völlig aus der Bahn geraten. Und das haben wir in normalen Mietverhältnissen auch.
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftler beobachten vor diesem Hintergrund die Entwicklungen durch die Corona-Pandemie mit Sorge. Wenn einige Branchen nun schon zum 4. Mal Einbußen hinnehmen müssten, könnten noch mehr Menschen in finanzielle und psychische Nöte geraten. Im Krefelder Café Dein Name ist Mensch werden gerade die letzten Teller gespült. Die letzten Gäste packen ihre Sachen.
Ciao.
Sabrina Tophofen hofft, dass sie trotz der aktuell steigenden Corona-Zahlen und wegen der gleichzeitig sinkenden Temperaturen ihr Café weiter öffnen darf, ohne Zugangsbeschränkung. Sollte es anders kommen, macht sie es wie im letzten Winter. Sie gibt die Essenstüten an der Tür aus.
Als alle zugemacht haben, wir sind präsent geblieben. Weil gerade da war es einfach für mich unglaublich wichtig zu sagen, ey, und jetzt erst recht, wir vergessen euch nicht.
Vivien Leue berichtete über Obdachlose in Nordrhein-Westfalen vor dem anstehenden 2. Corona-Winter. Ein Jahrzehnt der Investitionen steht in Deutschland laut der designierten neuen Bundesregierung bevor und das soll auch die Infrastruktur betreffen. Großprojekte haben in den vergangenen Jahren aber auch Gegner immer wieder auf den Plan gerufen. Einer der prominentesten Fälle ist der Bahnhof Stuttgart 21. Er soll nun mit deutlicher Verzögerung Ende 2025 eröffnet werden. Vor genau 10 Jahren gab es ein Volksbegehren, mit dem die Gegner das Projekt noch kippen wollten und gescheitert sind. Was machen diese Menschen heute? Was treibt sie an? Katharina Thoms hat mit einigen gesprochen.
Der Spruch ist immer noch der gleiche. und in weiten Teilen auch die Protestierenden. Ungefähr 300 Menschen, meist jenseits der 50, demonstrieren in der Stuttgarter Innenstadt für den Erhalt des ebenerdigen Kopfbahnhofs gegen den Tiefbahnhofsbau Stuttgart 21. Seit mehr als 10 Jahren schon.
Da kann ich nur grinsend sagen, ich habe nichts Besseres zu tun. Die Motivation ist ebenso gut erhalten wie noch die Gesundheit. Und solange machen wir weiter.
Ich habe am Anfang gesagt, wenn wir mal unter 500 werden, macht es keinen Sinn mehr. Aber ich kann nicht ohne, es geht nicht daheim zu sitzen. Montag ist Montagsdemo.
Damals, nach der Volksabstimmung, war die Enttäuschung groß. Die großen Umweltverbände haben sich zurückgezogen.
Aber jeder, der sagt, Stuttgart 21 wird gebaut, weil die Volksabstimmung das so wollte. Da verstecken sich alle hinter,
sagt Michael Becker vom Organisationsteam der Stuttgart 21 Demos. Für ihn und die Mitstreitenden ist die Grundlage der Abstimmung längst überholt. Vor 10 Jahren haben die Menschen über ein 4,5 Milliarden Euro teures Projekt abgestimmt. Heute sollen Tiefbahnhof und eine neue Schnellstrecke nach Ulm 8,2 Milliarden Euro kosten, sagt die Bahn. Der Bundesrechnungshof ist schon vor 5 Jahren in einem Gutachten von 10 Milliarden Euro ausgegangen.
Guten Abend, liebe Fangemeinde eines sinnvollen Bahnknotens. Ich begrüße Sie im Namen des Demo-Teams herzlich zur 586. Montagsdemo.
Auch in den Pandemiemonaten wurde immer weiter demonstriert in Stuttgart. Wenn es auf der Straße nicht ging, traf man sich online. Auf jeder Montagsdemo gibt es einen Fachvortrag zu aktuellen Problemen des Bauprojekts. Es geht um Wassereinbrüche in den neu gebohrten Tunneln, Probleme mit dem Brand- oder Denkmalschutz. Viele haben hier ein Spezialanliegen.
Mein verstorbener Mann hat 15 Jahre im Rollstuhl gesessen. Und da war der alte Bahnhof behindertengerecht. Und dieser Bahnhof wird nicht mehr behindertengerecht.
Bis ich 2009 mal einen Vortrag gehört habe, dass der Bahnhof schräg werden soll. Und das ist für mich als Eisenbahner halt nicht vorstellbar. Ich habe selber schon erlebt, wenn Fahrzeuge sich, weil die Bremsen kaputt waren, gelöst haben, was das für Energien sind. Und dann habe ich mir genauer die Pläne angeschaut und Sachen festgestellt, was ich mir hätte nie träumen lassen, was da für Probleme drin enthalten sind.
Ich bin von Beruf Landschaftsplanerin und ich leide ständig unter dem, was wir hier Dummes an Stadtentwicklung machen und uns das Grün selber weggraben. Ja?
Die Menschen im Aktionsbündnis wollen weiter den Finger in die Wunde legen. Christa Schnepf und Thomas Adler vom Organisationsteam.
Im Hintergrund ist natürlich schon klar, dass die natürlich bauen und dass man das jetzt durch die Demo nicht stoppen wird. Ich denke, wenn, dann müsste irgendein äußeres Ereignis dazukommen.
Wer hätte Ende der 70er Jahre oder Anfang der 80er Jahre gedacht, dass die Bundesrepublik Deutschland aus der Atomkraft aussteigt?
Aufgeben kommt für sie nicht in Frage, ohne das Klischee vom schwäbischen Wutbürger bedienen zu wollen. Auch wenn gerade am Anfang der Corona-Proteste spekuliert worden ist, Verbindungen zu den Querdenkern in Stuttgart gibt es keine. Das zeigt sich auf den Demos und das belegen auch 2 aktuelle soziologische Studien. Die TiefbahnhofsgegnerInnen haben dagegen in der Klimaschutzbewegung neue Anknüpfungspunkte gefunden. Längst wird auch über den CO2-Verbrauch beim Tiefbahnhofsbau diskutiert. Im Sommer haben sie ein eigenes Konzept ausgearbeitet, wie der oberirdische Kopfbahnhof doch noch erhalten bleiben könnte. Die schon gebauten Bahnhofstunnel könnten in ein unterirdisches City-Logistikzentrum umgewandelt werden. Der pensionierte Ingenieur Norbert Bongartz hat das miterarbeitet.
Unser Umstiegskonzept ist nichts anderes als der Versuch, dem Bund und dem Land und der Stadt einen Plan B vorzuformulieren. So könnte es sein, denn die Bahn hatte immer wieder gedroht, wenn dieses Projekt beendet werden muss, dann hinterlassen wir eine Mondlandschaft und wir sagen nein, 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 nein.
Es ließen sich Milliarden sparen und der Verkehr im staugeplagten Stuttgart verringern, so Bongartz. Die grün-schwarze Landesregierung hat in Baden-Württemberg allerdings andere Pläne. Im neuen Koalitionsvertrag sind ein weiterer Tunnel geplant und für den Regionalverkehr könnte ein 2. unterirdischer Zusatzbahnhof gebaut werden.
Ich habe das mal als technisch-wissenschaftlicher Offenbarungseid bezeichnet, weil das heißt ja, der Bahnhof ist zu klein.
Allerdings haben sie davor schon bei der Schlichtung damals mit Heiner Geißler gewarnt.
Und dann macht man jetzt das, was man schon hat, nur tiefer gelegt. Das ist eigentlich peinlich.
Eine Reportage war das von Katharina Thoms und mehr zum Thema Stuttgart 21. 10 Jahre nach dem Erfolgsbegehren gibt es heute in unserer Sendung Hintergrund, wie immer ab 18.40 Uhr hier im Deutschlandfunk. Und das war's mit Deutschland heute an diesem Donnerstag, heute mit Peter Sawicki.